Ostermontag, lieber Peter, und du in voller Frische überpünktlichst im Studio. Gefällt mir, taugt mir. Wie geht's dir?
Ja, überragend. Ich habe nämlich noch, eigentlich total schlecht. Ich habe nämlich den ganzen Tag darauf gewartet, dass irgendein toller April-Scherz auf mich zukommt. Aber ich war noch nichts. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache spontaner. Ich dachte, das ist so lame. Weil wenn die Menschen das hören, ist ja schon mindestens 2. April. Und deswegen habe ich es lassen.
Stimmt eigentlich. Heute wäre, ich bin auch noch nicht reingelegt worden. Glaube ich zumindest.
Gerhard Goldbrich kehrt zu Sturm Graz zurück, hat mir heute in der Früh ein Freund geschickt.
Den habe ich heute am Motorrad am Weg daher gesehen.
Am Motorrad?
Ja, er ist am Motorrad.
Ist das auch Brillschätz? Achso, du hast ihn gesehen.
Er ist am Motorrad tatsächlich durch Graz gefahren. Das ist ja lustig.
Ja.
Vielleicht zu Vertragsverhandlungen, wer weiß. Ja, was tut sich sonst im Hause Wagner? Wie war Ostern?
Ich war im Ausland.
Achso, ja, okay. Ja. Passt auch, sehr schön. Welche Partie?
Ich habe irgendein ungarisches Fußballspiel im Fernsehen gesehen.
Immerhin. Ja. Sehr, sehr schön.
Wir haben einen sehr kurzen Ausflug nach Budapest gehabt.
Mhm. Genossen.
Durchaus.
Ja, hast du dir verdient. Aber muss man fairerweise sagen, Sonntag warst du im Fußballstadion, in der Merkur Arena, um genauer zu sein, haben wir wieder mal gemeinsam ein Spiel verfolgt. Der Allzeitklassiker mittlerweile schon. Sturm gegen Salzburg. Und man hat dir ein bisschen angemerkt, die Erwartungshaltung war diesmal gar nicht so groß. Aber darüber können wir später reden.
Ich glaube, ich war einer der entspanntesten Sturmfans im Stadion.
Ja, kann gut sein. Ja.
Leider. Aber ja, stimmt, wir sehen uns tatsächlich bei diesen Spitzenspielen dann durchaus am öftesten.
Ja.
Gibt auch irgendwie Sinn.
Stimmt, ja. Gut, bevor wir da weiter um den heißen Brei herumrennen, würde ich sagen, starten wir rein. Es gibt einiges zu besprechen und Kappis auch, also da geht's richtig rund.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 192. Runde von DBLDW. 5 Unentschieden in 6 Spielen, das ist die Bilanz der Qualifikationsgruppe nach 2 Runden. Spannend, ja. Attraktiv, nein. Aber das Statement der Woche, das kam aus Hartberg. Nein zum Bonsystem. Servus, Peter.
Nein zu was?
Nein zum Bonsystem.
Also zum Bonsystem muss man da Bons lösen. Also ist das so wie in Schalke 1 die Arena-Card, wo man rauflöst? Also das gibt es jetzt überall fast.
Also ich war vor gut, muss ich überlegen, im halben Jahr nach der Partie schon mal länger in Hartberg und hab dann auch, bevor du dir Schnitzelsemmel oder was kaufst, kriegst du ein Makerl und ich vermute, dass das das skandierte Bonsystem.
Ja, aber ist das nicht
darstellt?
Schön, die Emanzipation der Hartberg-Fans? Also ich bin ja auch über Hartberg nach Hause gefahren, also war das Spiel gerade, aber ich wollte ja in Graz rechtzeitig sein und habe dann auch auf einer Autobahnüberführung gesehen, nur der TSV, also so ein Art Graffiti oder wie auch immer. Das ist schon schön, oder? Also schon langsam entsteht da was in der Oststeiermark. Es sind noch nicht Riederverhältnisse, aber wenn die jetzt nur 10 Jahre bekommen und vielleicht zuerst das Stadion eben, dann könnte da schon langsam was entstehen, ist doch schön.
Ja, sie haben 2 Spruchbänder sogar gehabt. Ein Spruchband kennt man sogar aus Graz. Stadionlösung und dann war drunter Verhandeln und dann wurde das VER, das Fair, durchgestrichen. Stadionlösung Handeln. Also man möchte gar nicht mehr verhandeln, man möchte einfach ein Stadion haben aus Hartberg Sicht. Zumindest des kleinen, aber feinen Fankonsortiums, wenn man das so nennen darf. Und das war nicht zur Spruchbein. Und zweite Halbzeit, nein zum Bodensystem. Meine Frage, ein bisschen kritisch vielleicht, was wären die Maßnahmen, die man setzt? Einen Stimmungsboykott? Also, nein, ich meine es ernsthaft. Also was ist.
Der war gemein, Schaub.
Nein, ich frage nur.
Nee, man könnte tatsächlich nicht hingehen.
Ja.
Man könnte sein eigenes Essen mitbringen, so nämlich, verstehst? Bring mir Osterfleisch selber mit.
Mir übrigens ein Hartberg-nahe Person auf der Pressetribüne gesagt, du, es ist ein Wahnsinn, weil wenn Sturm zeitgleich spielt mit Hartberg, dann kommen wieder nur 2500 Zuschauer. So, wenn es ein bisschen versetzt ist, geht es eh, und weil es Rapid ist. Also 4400 Zuschauer waren, glaube ich. Ich habe es gut gefühlt empfunden. Viele haben dann auch gemeint, ja, gegen Rapid waren schon nochmal mehr im Stadion. Ja. Wir sind immer schon mittendrin. Also ja, ich war in Hartberg und ich war auch in Graz. Und ich habe mir am Samstag die Konferenz angesehen.
Ich wollte nur eine Side-Note noch zum Stadion. Für alle, die sich mit der Stadionfrage in Graz beschäftigen, da hat Black FM einen sehr hörenswerten Podcast gemacht mit sehr vielen politischen Stimmen. Den habe ich dieser Tage gehört. Für alle, die sich dafür interessieren. Und da wollte ich darauf verweisen. Sonst würde ich auch sagen, dass ich jetzt zumindest mal kurz den Fahrplan weitergebe. War sehr fließend, sehr smooth eigentlich. Machen wir den Fahrplan. Unbedingt. Der Fahrplan ist nämlich eh nicht so ausführlich diesmal. Wir reden zuerst über Sturm gegen Salzburg, habe ich mir gedacht.
Ja, bleiben wir gleich bei Hartberg.
Wir reden zuerst über Hartberg gegen Rapid, habe ich mir gedacht.
Passt, das völlig, weil fließend, ja.
Wir fließen gleich weiter in die Oststeiermark, Hartberg Rapid. Dann geht es weiter zu Sturm gegen Salzburg. Passt auch von der Reihenfolge her, insofern, dass das Spiel ja früher war, das andere später. Dann reden wir kurz über die Qualifikationsgruppenspiele. Mhm. Da gibt's, da hat Schaub ganz viel zu sagen. Dann gibt es ein halbes Auge, ein Orakel und Werbung machen wir dazwischen.
So ist es. Sehr schön. Ja, Hartberg Rapid. Ich bin zu dem Spiel hingefahren und tatsächlich haben wir gedacht, ja, wer ist denn heute eigentlich der Favorit? Und dass diese Situation überhaupt auftritt oder dass man darüber überhaupt nachdenkt, da war das schon beeindruckend und hat, finde ich, am Weg nach Hartberg noch einmal gezeigt, welchen Weg und welche Souveränität Hartberg mit ihrer Art und Weise auch sich erarbeitet hat. Und war sehr schön. Es war dann, wenn man das Resultat sieht und auch wenn man den Spielfilm ein bisschen nacherzählt, doch relativ klar, wobei die erste Halbzeit eher sogar in der Spielkontrolle der Hartberg gelegen ist, aber, und da kommt der Punkt, die Spielkontrolle erzielte eben keine Tore und im letzten Drittel war Rapid effizienter oder, sagen wir so, war Rapid einfach besser, weil sie Marco Krühl hatten.
Marco Krühl als Stürmer aufgeboten diesmal, weil Guido Burgstaller ja noch sein letztes Sperrenspiel absitzen musste. Auch deswegen als Stürmer aufgeboten, weil Fally Majulo sich jetzt nicht unbedingt nachhaltig empfohlen hat die letzten Spiele. Und auch deshalb aufgeboten, weil sich wiederum Jansson, der Schwede, der Geliehene, der ja wohl gekauft werden wird, wie es heißt, sich durchaus empfohlen hat zu spielen. Dadurch hat der Krühl dann die Stufe nach vorn gehen können. Wie hast du Jansson gesehen?
War die beste Partie, die ich von ihm gesehen habe, muss ich sagen. Wie gesagt, er ist nachher sehr gehypt worden. Ein Offensivspieler wird an Toren und Torbeteiligungen gemessen. Er hat, glaube ich, in der Partie das erste Tor aufgelegt. Also er hat ein unglaubliches Tempo-Dribbling, er hat eine gute Dynamik. Ja, wie gesagt, er muss dann noch die Tore machen, aber ich finde die Entwicklung zu den ersten Spielen, wo es auch nur Kurzeinsätze waren, was der Unterschied ist, geht nach oben und ja, wird man weiter verfolgen. Aber ja, eine Marco Krühl 1:1 zu ersetzen geht natürlich nicht, brauchen wir uns nichts vormachen, aber es war eine gute Leistung. Ja. Mann des Spiels für mich trotzdem, der einfach, um den sich alles dreht, der einfach alles, was er macht, Hand und Fuß hat, ist halt Matthias Seidel. Und das merkt man dann auch in so einer Partie.
Du sagst also, Mann des Spiels, Matthias Seidel, obwohl Marco Krühl 3 Tore geschossen hat.
Ja, okay, man kann natürlich jetzt Marco Krühl, ich sage mal, Marco Krühl hat 3 Tore gemacht und dann sagen wir halt, Mann des Spiels, ist klar, wird, wenn es so einen Award geben würde, den natürlich erhalten. Ich finde aber, Matthias Seidel war einfach der Dreh- und Angelpunkt, und dann nennen wir es halt so, des Spiels. Und alles, was der macht, hat, wie gesagt, Hand und Fuß. Er denkt in jeder Aktion nach vorne. Er spielt die Bälle nicht nur quer, sondern probiert, Schnittbälle zu spielen. Und auch das Tor, wie es eingeleitet wurde, auch die Aktion zuvor, wo Jansson eine Riesenchance hat. Ich meine, das ist das, was ich an Jansson noch ein bisschen kritisiere, diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Aber das kann natürlich kommen. Er ist erst kurz da. Ja, und da ist Matthias Seidel einfach ein unfassbar cooler Spieler, dem einfach gern zuschaut und der in der Partie für meinen Geschmack den Unterschied ausgemacht hat.
Da schau her. Ja. Trotzdem, zu kurz zu Marco Krühl, ich habe das jetzt nämlich rausgesucht, das hat ja geheißen, erstmals 3 Tore. Stimmt für die Bundesliga, stimmt nicht für seine Karriere, weil
im Cup.
Marco Krühl am Freitag, 5. Oktober 2018, wer erinnert sich nicht, 12. Spieltag, Regionalliga
West.
West ist Wenn, das tatsächlich. Seekirchen gegen St. Johann. 5:4 für Seekirchen. Trainer von Seekirchen damals, Alexander Schriebel. Und Marco Grühl erzielt 3 Tore für St. Johann.
Ich wollte gerade sagen, für St. Johann, ja, natürlich. Ja, genau.
3 Tore.
DSV, McDonald's, St. Johann.
Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie damals McDonald's, wahrscheinlich waren sie damals auch.
Ja, ich glaube schon, ja.
So ist es.
Ist aus Verwerfen gekommen und dann nach TSV St. Johann, Regionalliga West. Damals noch Regionalliga West, jetzt wieder. Und dann ging es weiter nach.
Aber Marco Grühl ist schon, also ich meine, das haben wir auch nochmal angeschaut, das ist schon seit 7. Oktober 23, seit dem Auswärts 5:0 gegen Austria Lustenau, wo er ein Tor und Assist beigesteuert hat. Hat der tatsächlich nur 4 Spiele gehabt, in denen er nicht gescored hat, also weder Assist noch Treffer. Und wenig überraschend hat in diesen 4 Spielen kein einziges Mal so gewesen, dass Rapid als Sieger vom Platz ging. Also genau einen Punkt geholt in diesen 4 Spielen. Also das ist schon, also es soll ja Podcaster geben in Österreich, die der Meinung sind, dass einzelne Spieler nicht so wichtig sind und die dann der Meinung sind, dass man diese Spieler ruhig früher abgeben kann, im Winter zum Beispiel, wenn der Vertrag im Sommer ausläuft. Und es könnte sein, dass ich das mal gesagt habe und ich möchte vielleicht das zurücknehmen in Bezug auf Marco Grühl. Ich sage das mir ungefähr seit einem Jahr, wie das immer gesagt, aber na, der ist schon sehr, sehr wichtig und auch wichtiger als Guido Burgstaller offensichtlich und wie du sagst, Zeidl auch ein sehr wichtiger Spieler. Natürlich ist Guido Burgstaller auch wichtig, aber
ich glaube, wir brauchen uns da nichts vormachen. Die sind alle auf ihre Art und Weise extremst relevant und heben das Spiel von Rapid und schaffen das, wo die meisten Teams Probleme haben, nämlich im letzten Drittel aus Kontrolle, aus Möglichkeiten einfach Profit zu ernten. Oder ja, kann man schon so sagen. Und der Punkt ist, ich muss dann einfach die Tore erzielen. Und das ist natürlich der Grund, warum die Stürmer die Top-Ablösen bekommen, warum die Stürmer dann die Topstars sind, weil das ist das Schwierigste im Fußball. Und Marco Grühl beherrscht das wie kein Zweiter aktuell. Guido Burgstaller ist genauso im Strafraum ein extremer Killer. Und andersrum, Max Entrup ist auch so begehrt, nicht weil er so viele Wege gegen den Ball macht oder weil er so große Physis hat oder was auch immer, sondern weil er im Endeffekt die Tore erzielt. Und
dann super tief gehört.
Ja, ich sage, ich meine, das, was ich gemeint habe, ist ja auch wichtiger, aber deswegen zahlt keiner Geld dafür.
Ja, weißt du, was du meinst, ja.
Also man zahlt das Geld dafür, weil sie die Tore erzielen und wenn Marco Grühl das ganz gleiche spielen würde, aber nicht so viele oder nur die halben Scorer hat, dann wäre vielleicht Bremen jetzt auch nicht interessiert, ja, und um das geht's und das schafft er und genau deswegen ist es so wichtig. Wie gesagt, Zeidl so viel besser, man sagt immer, der Pass vor dem Assist hat ja auch eine gewisse Bedeutung. Da ist man sieht Matthias Seidel unfassbar gut, er macht auch so viele Assists, er trifft auch hin und wieder.
Schade für ihn, dass es nicht Eishockey ist, weil da kriegt man ja beide Assists zugeschrieben.
Ja, man darf nicht vergessen, der hier ist vor gut einem halben Jahr in die österreichische Bundesliga gewechselt, nämlich zu Rapid auch noch, eine richtige Nummer und ja, davor in der zweiten Liga alles dominiert, davor im Salzburger Unterhaus beim SV Kuchl gespielt. Also der Werdegang und diese Anpassungsfähigkeit von Stufe zu Stufe ist schon beeindruckend. Ähnlich wie bei Marco Grühl gab es nie oder so gut wie nie Anlaufschwierigkeiten, hat immer performt. Und ja, die Reise wird auch beim Herrn lieben Matthias Seidel nicht in Wien-Hütteldorf enden, sofern er noch in höhere Sphären möchte.
Und wir haben es schon oft angesprochen, aber weil du gerade die beiden jetzt herausgehoben hast, die Nicht-Akademiker.
Ja.
Ja. Sagen wir ja auch.
Kann man generell sagen. Ja. Und ich finde auch, dass Chris Lang, auch wenn er Akademiker ist, aber ein untypischer, der dürfte gleich einmal ein halbes Jahr in der Akademie sich rausgenommen haben, hat Zeit für sich gebraucht.
Also ist jetzt
auch eher der untypische Weg und ist auch eher so der Zocker und nicht das ja, sagen wir mal, jetzt um ganz unmenschlich zu werden, das Akademieprodukt.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Meine vielleicht. Ich aber nicht, natürlich geht es immer um Menschen.
Aber weil du es am Anfang angesprochen hast, wer Favorit war in dem Spiel, man darf ja nicht vergessen, die haben beide zuletzt am 20. Spieltag gewonnen. Also es war für beide sehr wichtig, wieder einen Dreier einzufahren. Und das ist dann schon natürlich ein richtungsweisendes Spiel, weil sicher, es sind 10 Runden, aber man muss dann schon sagen, dass es dann schon in eine gewisse Richtung geht. Es sind nur 3 Punkte Unterschied, alles klar, ist noch alles drinnen. Aber Rapid hat zumindest jetzt so im Gefühl ein Momentum, auch wenn jetzt 3 Unentschieden dabei waren, aber sie haben jetzt ein Momentum und die sind sicher von den Mannschaften, die dahinter Salzburg und Sturm sind, die Mannschaft, die am klarsten im Aufwind sich befindet.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, man sieht auch relativ klar anhand des Torverhältnisses eine Formtabelle. Das heißt, dass das spiegelt dann schon wieder was da und man sieht es dann, Qualität setzt sich hinten raus schon immer wieder auch durch und deswegen stehen auch die Vereine, wo sie stehen. Man merkt es jetzt.
So ist es. Der LASK hat auch wieder mal gewonnen. Side note.
LASK hat gewonnen, ohne Joule auch ein Tor geschossen.
Wahnsinn.
Sensationell.
Aber da brauchst du dann eine Lucke-Nede dafür. Zack. Obwohl er eigentlich zu viel Böcke schießt, wie der Präsident meint. Nein, aber beim LASK, nur als Side-Note, vielleicht ist es dieses Spiel, das eben ein bisschen Energie reinbringt, dieser nicht überragende 4-1 Erfolg, aber einmal, wie sagt man so schön, die dreckigen Arbeitssieger, manchmal braucht man dazwischen, dass man da vielleicht wieder in andere Sphären kommt. Aber bleiben wir bei Rapid noch, weil es gerne steht ja.
Ach so, ja, das
für alle Freunde der Einhörner. Steht ja tatsächlich das ÖFB Cup Halbfinale vor der Tür, tatsächlich auch vor der Vorschau am Mittwoch schon, am Monte Schlacco. Fabio Schaub ist für euch vor Ort, wird anreisen und wird sich das also ausverkauft, auf jeden Fall. Also das wird aus allen Nahtenplätzen, ne? Aus allen Nähtenplatzen. Da wird es richtig abgehen. Gibt es irgendwelche Informationen zum Geläuf dort? Ist es ungefähr so wie beim Cup-Viertelfinale?
Ja, ich habe mir nur ein bisschen etwas in den Highlights angesehen von Leoben gegen Kapfenberg, das alles andere als ein, sagen wir mal, Liga 2 Zungenschnalzer war.
Aber die haben eigentlich Kracherwoche, oder? Dieses Derby gegen Kapfenberg.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil das geht dann wahrscheinlich ein bisschen unter. Aber ja, man hört auf jeden Fall raus bei den.
Das war 0-0 für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Man hört auf alle Fälle raus, dass sich die Leute in Leoben nicht was erhoffen, sondern fast ein bisschen erwarten. Man hat so das Gefühl, ja, die können wir schon erwischen. Und also das klingt das sehr hart durch und man möchte auch sagen, ja, müssen einfach lang die Null halten. Das ist der Klassiker, der halt dann kommt, wenn es im ÖFB-Cup in so Schnittduellen passiert. Aber man muss schon sehr realistisch bleiben und auch einschätzen können, wer da der Gegner ist, weil man sollte gerade gegen Rapid sehr demütig sein, nicht probieren, das herauszubesaunen, dass man nur einen Funken einer Chance hat. Man nimmt das als Bonusspiel mit, einfach um gar nicht irgendwie eine Erwartungshaltung groß zu schüren, weil dann bist du der Underdog. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern sich Leoben damit einen Gefallen tut, muss ich auch sagen. Fakt ist, dass Leoben es bis jetzt sehr gut gemacht hat und natürlich werden sie eher tief kompakt stehen, sie werden versuchen, dann durch Umschaltmomente mit schnellen Amor und dann auch mit Spieler wie Deni Alla, der halt eine Abschlussqualität hat, aus wenigen Chancen viel zu machen, aber bei Rapid kommt ein Burgstaller zurück, Marco Grühl ist wieder da, man hat die Achse, also im Großen und Ganzen ist Rapid ordentlich aufgestellt und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Rapid da stolpert. Noch dazu kommt, dass Robert Klaus schon eine Qualität definitiv mitbringt. Also die Art und Weise, wie sie spielen, ja, weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder nicht, aber Fakt ist, die holen Punkte, die gewinnen Spiele, die schaffen Ziele zu erreichen, weil in diese Top 6 reinzukommen war ein Ziel, ist gemeistert worden. Und genauso sehe ich das auch jetzt und diese deutsche Tugend auch irgendwo, Dinge zu erfüllen, die anstehen. Ich glaube, genau das ist auch eine Sache, die Rapid schaffen wird. Und ja, und trotzdem ist Rapid eine sehr gute Mannschaft, gerade offensiv. Und ich glaube, durch Marco Grühl, durch Matthias Seidel und auch durch einen Guido Burgstall hat man verschiedene Facetten, die auch gegen tiefstehende Mannschaften dann zu Lösungen und Toren eben kommen können.
Und Deni Alla ist in einer Formkrise, in einer veritablen, hat schon seit 2 Pflichtspielen in der zweiten Liga nicht mehr getroffen und hat derzeit auch keinen Einserschnitt mehr. 16 Einsätze, 14 Tore. Und was ist los, Deni Alla?
Und noch was darf man nicht vergessen, auch wenn da sehr viele Leoben-Fans vor Ort sein werden, die Obersteiermark war immer schon grün geprägt, und damit meine ich Rapid. Also da werden sehr viele Rapid-Fans auch vor Ort sein, nicht nur die von Wien kommen werden, weil es auch ein wichtiges Spiel ist, ist das Cup-Halbfinale, sondern auch, weil in der Region sehr viele Rapid-Fans sind und ich bin mir nicht so sicher, inwiefern es von der Atmosphäre ein Heimspiel für Leoben wird.
Ja. Bin gespannt auf jeden Fall.
Aber es ist natürlich eine spannende Partie und natürlich Cup, ein Spiel, kann alles passieren und der Gewinner dieser Partie steht im Finale und ist dann im Finale sowieso der Außenseiter.
Ja, ich beneide dich auf jeden Fall etwas, dass du bei diesem Spiel bist, wäre ich auch sehr gerne dabei. Aber ich bin grundsätzlich, wenn ich es tippen müsste, bin ich grundsätzlich bei dir und habe auch so das Gefühl, dass das so ein Spiel ist, wo alle so drauf hinfiebern und jetzt glauben sie und sie werden ja. Und gerade so wie Rapid sich derzeit in Form befindet, habe ich nicht das Gefühl, dass die dort stolpern, bin ich voll bei dir.
Ja, und dann gehen wir zum Spitzenspiel der Runde. Ja, da war ja viel los. Sturm gegen Salzburg und es ist, die Geschichte wiederholt sich, kann man sagen. Man hat wieder eine Meistergruppe, man hat wieder das Momentum, wo man sagt, naja, vielleicht jetzt, wenn Sturm gewinnt, sind sie Tabellenführer. Und das haben wir jetzt schon zweimal gehabt und im Endeffekt alles beim Alten. Salzburg gewinnt diese Schnittspiele, beziehungsweise stolpert nicht, ist jetzt 5 Punkte vor Sturm. Salzburg, auch weitere Info, die ich gestern bei Sky gehört habe, war noch nie nicht erst in der Meistergruppe, eine unfassbare Statistik. Und ich glaube, es bestätigt halt auch wieder die These, die wir schon vor einigen Wochen gesagt haben, die Punktehalbierung, so sehr sie an Spannung kreiert, an diversen Positionen und vor allem mit der Angst in der Qualifikationsgruppe spielt, bevorzugt sie auch Salzburg. Weil wenn du Salzburg erwischst, dann ist es im Herbst und im Frühjahr haben sie diese Grundstabilität, dass Salzburg gerade in der Meistergruppe auf dem Punkt da ist und die Punkte holt.
Ja, es ist halt, die Meistergruppen sind einfach, Meistergruppe ist Salzburg einfach wirklich immer da. Wir haben das eh schon öfters auch gebracht, aber ich wiederhole es nur noch einmal. Also seit 2018, 2019 gibt es genau 3 Niederlagen, die Salzburg erlitten hat.
Und wie viele waren aber, nachdem sie schon Meister waren? Das wäre die Frage.
Aber eine war okay. Danach, ja. Also ich hätte mal gedacht, dass es mehr, aber es war okay, tatsächlich nur eine.
Dann kann man sagen, 2.
Ja, 2 Niederlagen sind eigentlich völlig richtig. Ja. Und die Meisterschaft wurde eigentlich immer frühzeitig fixiert, also einmal Spieltag 29, zweimal Spieltag 30, dann Spieltag 28, sogar 21, 22 und letztes Jahr Spieltag 30. Da sind sie einfach da sind sie stark, da zeigen sie ihre Qualität und heuer eben auch jetzt mit 2 Siegen reingestartet. Ich gebe da recht, das ist so ähnlich wie letztes Jahr. Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt. Letztes Jahr war es ein bisschen später. Letztes Jahr war es der 4. Spieltag der Meistergruppe, wo Sturm zu Hause Salzburg empfangen hat. Damals war es, finde ich, auch vom Umfeld, vom medialen Wahrnehmung eher so, dass Sturm fast zu einer Favoritenrolle war, die wahrscheinlich so leistungsmäßig gar nicht gerechtfertigt war, sondern es war dieses, ich habe das oft angesprochen schon, dieses Lechzen nach neuem Meister und einfach will einfach, dass der Liga-Krösus mal abgelöst wird. Der Unterschied zum letzten Jahr ist, letztes Jahr war, finde ich, in diesem Spiel Sturm weit weg, bei diesem 0-2, da waren sie, oder sagen wir, sie waren noch weiter weg. Sie waren gestern näher dran, sie waren vor allem auch näher dran als zum Frühjahrsauftakt in der heurigen Frühjahrssaison, wo sie dann sehr glücklich ein 1-1 mit der einzigen Tormöglichkeit eigentlich oder fast einzigen Offensivaktion gefühlt ausgeglichen haben. Es ist trotzdem so, weil das wir haben im Vorgespräch gehabt, ich war relativ entspannt, ich gehe in diese Spiele relativ entspannt, leider muss ich sagen, aus Fansicht, weil man sich tatsächlich nicht viel Sorgen machen muss. Wenn der Fernando gestern etwas effizienter drauf ist, dann gewinnt Salzburg dieses Spiel wahrscheinlich 3-0 und man redet über gar nichts mehr. So ist es relativ lang offen geblieben. Es steht am Ende, steht kein Torschuss von Sturm, weil ein Stangenschuss, wie jener von Gazi Begovic, halt nicht zählt. Und es waren auch wirklich nicht viel mehr Aktionen. Es hat diese eine Aktion in der ersten Halbzeit gegeben, die war abseits, wo Kamara allein vorm Tor steht, vor Schlager, wo Schlager aber sehr gut reagierte, also er hat eine Soße gehabt. Und sonst ist es einfach so, dass Salzburg in diesen Spielen so da ist und sich einfach immer dann zeigt, dass die Qualität höher ist.
Ja, absolut. Und ich glaube, auch Fernando, der natürlich mit seiner Geschwindigkeit, also
du bist der Cheat-Spieler der Liga, oder?
Du hast ja zu mir gesagt, wäre es nicht besser, wenn der vielleicht gegen Lavalier spielt, weil er ein bisschen langsamer ist. Und ich habe nur gesagt, ich glaube, es ist egal, wer gegen Fernando spielt, weil Fernando gegen jeden schneller ist. Vor allem im Endspeed hinten raus. Also je länger die Distanz, desto schwieriger wird es für den gegnerischen Verteidiger. Fakt ist aber auch, dass Fernando nicht getroffen hat, dass Fernando 5 der 9 Torschüsse abgegeben hat und kein Tor erzielt hat. Und das ist auch der Grund, warum er noch in Salzburg spielt, weil mit diesen Anlagen und mit diesen Fähigkeiten super, sensationell, aber kommen wir wieder zurück zum Punkt, es zählt dann vorne, wer macht die Tore. Und da ist Mika Birev grundsätzlich sensationell, der war jetzt in der Partie ziemlich abgemeldet, weil er einfach wenig Chancen auch bekommen hat. Er war sehr bemüht, finde ich, aber wie gesagt, wenig Chancen erhalten. Nur dem reicht vielleicht eine so eine Chance. Und deswegen, weil Sturm so einen Spieler drinnen hat, hat man immer wieder trotzdem das Gefühl, auch wenn es nur 1-0 steht, da braucht es nicht viel. Und man muss auch fairerweise sagen, es hat nicht viel gebraucht, weil es war ein Distanzschuss aus zweiter Reihe von Gasibegovic, der fast gereicht hätte.
Ja, und dann kriegst du vielleicht das Momentum. Und
ja, dann spürst du X, dann ist es auch anders noch immer. Aber der Punkt ist, was ich hinaus will, natürlich sind es tolle Spieler vorne, aber Salzburg hat ja noch immer nicht diesen, haben wir schon gesprochen, diesen, wie soll man sagen, Spieler, der jetzt schon echt zwei Klassen drüber ist. Ja? Der fehlt noch. Und auch wenn Fernando so wirkt, für mich ist das nicht. Er hätte das Potenzial, aber es geht dann im Endeffekt darum, wie viele Tore erziele ich. Und
aber in Ansätzen ist er schon der Cheat-Spieler der Liga. Also wenn er noch treffen wird, dann wäre er sowieso der Typ, den du bei AFC ehemals FIFA unbedingt haben möchtest.
Wenn er treffen würde, genau das ist der Punkt. Ja. Und aktuell nicht. Er ist extrem wichtig fürs Spiel, weil natürlich die Räume hinter den Ketten, du kannst nicht zu hoch stehen, weil das verändert einfach was, allein schon mit der Psychologie der Verteidiger, weil sie wissen, sie können nicht nachkommen, weil er einfach so eine Geschwindigkeit hat. Ja, aber es schaut dann trotzdem zu wenig raus. Und ja, aber Salzburg natürlich, das Tor, was sie da geschossen haben, war ein Standard, wo Bitztrup den Ball perfekt trifft. Der macht sein Tor und war dann auch eine typische Salzburg-Sturm-Szene, nämlich ein Standard.
Ja, genau. Also, und es ist aber dann trotzdem, man muss das dann trotzdem immer so sehen, dass es halt dann doch um Wahrscheinlichkeiten geht und die Wahrscheinlichkeit, dass Salzburg diesen Standard hat und das Tor erzielt, und es war ein zweiter auch noch da mit dem Pavlovic-Abseits-Tor, die ist dann einfach höher, weil die Qualität höher ist. Und das ist dann der Grund, warum sie Salzburg halt meistens durchsetzt. Gerade dann, wenn beide richtig da sind. Kurz noch zu dem Bitztrup-Tor, das zweite Tor in Folge von Bitztrup, der dann scherzhaft gemeint hat in einem Interview, er kann jetzt Fernando dann Tipps geben, wie man Tore schießt. Ganz lustig und noch dazu, also da war ja dann Aufregung wegen dem Einwurf, aber der Einwurf war in Ordnung, also man muss ja tatsächlich mit beiden Beinen am Boden stehen und das schaut dann ein bisschen komisch aus, wenn man dann irgendwie so diesen das so danach, anhebt, ja. Und das schaut dann ein bisschen komisch aus, ist ja die Frage, ob das so schlau ist von den Spielern, wenn sie das machen, weil da könnte ja dann sein, dass man das mal abpiefen bekommt, aber das war auf jeden Fall in Ordnung und regelkonform. Gleichzeitig, ich hatte ja das Gefühl, dass dieses Abseitstor von Pavlovic eher eins ist. Aber das ist halt, war nicht festzustellen, deswegen hat nicht festzustellen, deswegen hat der VAR auch so lange gebraucht. Wir haben da einfach die falsche Technik dafür in Österreich. Da könnte man da irgendwo eine Linie ziehen und das wird dann einfach nicht entsprechend funktionieren. Deswegen ist man da einfach bei der Entscheidung geblieben und das ist auch in Ordnung so. Glücklicherweise, unter Anführungszeichen, wenn das Spiel 1-1 ausgeht, dann kannst du da ganz sicher sein, dass der Salzburg richtig im Kreislauf. Deshalb so in diesem Fall keine Diskussion darüber. Mats Bitztrup, der Pitbull, wie er in Brentford genannt wurde, oder Pitstrup, wie ich ihn nennen würde, da hätte ich ein kleines
Hashtag DBLDivi.
Quiz.
Als Mats Bitztrup das letzte Mal ein Tor schoss vor vorletzter Runde, also vor seinem quasi Doppelpack, diese beiden Runden, war er noch im Jugendfußball aktiv für RB Leipzig in der U19 gegen die Union Berlin U19. Aber mit welchen aktuellen oder ehemaligen österreichischen Bundesligaspielern stand er bei diesem 3-0 Heimsieg seiner Leipziger gegen Berlin in Februar 2020 am Platz?
Aktuell
oder ehemalig? Warte kurz, es kommen vier Antwortmöglichkeiten. Es könnten mehrere richtig sein. A. Kilian Ludewig. B. Erik Martell. C. Fisnik Aslani. D. Torben Rhein.
Nicht.
Bona ist übrigens auch ein guter Tipp, der ist mir nicht eingefallen, den hätte ich nur zunehmen wollen. Der ist nett.
Erik Martell?
Ist deine Antwort?
Und wer ist C gewesen? Ich mir auch gedacht.
Fisnik Aslani.
Ich glaube auch Fisnik Aslani. Und wer war der vierte?
Also Ludewig und Rhein, Torben Rhein.
Boah, Torben Rhein, der war bei Leipzig. Ich weiß nicht, bei
das ist eine gute Frage.
Ja, ich nehme BC.
BC? Mhm. Schopovic!
Stimmt.
Ja, Odlic nur, Wahnsinn, echt gut. Erik Martell tatsächlich in der Innenverteidigung bei Leipzig damals und Fisnik Aslani im Sturm bei Union Berlin. Aslani, wissen wir ja, ist bei der Leihgabe von Hoffenheim an die Austria leider noch verletzt. Aber Erik Martell ist zwar jetzt nicht unbedingt...
Ist der Martel oder Martell?
Martell, stimmt eher Martel, gell? Der Martel-Erik ist leider nicht unbedingt... drauf und dran, die Klasse zu halten mit Köln. Aber muss man ihm zugutehalten, spielt im defensiven Mittelfeld fixer als fix bei den Kölnern. Hat 24 Einsätze in der laufenden deutschen Bundesliga-Saison mit einem Treffer und 2 Assists. Das ist ja wirklich sehr ordentlich. Der war bei der Austria, muss man sagen, richtig stark. Vom ersten Spiel an, das ist ein bisschen ein Thema gehabt, weil er vielleicht manchmal ein bisschen zu physisch unterwegs war und deswegen die eine oder andere gelbe Karte gezogen hat, aber ein toller Spieler. Ja, sehr gerne gemacht.
Hatte auch Leader-Qualitäten, finde ich, am Platz. War sehr, sehr gut.
Cooler Dude.
Die Salzburger, um da wieder zurückzukommen, man merkt, finde ich, schon, dass sie in der Raute wieder stabiler sind, ist mein Eindruck. Und auch ein Luka Gornar, der jetzt am Anfang der wie soll man sagen, Anfang 2024 wenig gespielt hat, der war jetzt in dieser Partie schon richtig gut. Ich meine, über die letzte Aktion müssen wir noch reden, aber bis dahin war er schon ein richtig guter Spieler. Ähnliches natürlich trifft zu auf die Innenverteidiger, einfach Solé und Pavlovic, die einfach hinten ein Bollwerk bilden. Ja, die werden vermutlich beide weg sein im Sommer. Aber man braucht sich da, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Mit Danilio hat man das Gefühl, der
wird schon aufgebaut.
Der wird aufgebaut und wird auf die Innenverteidigerposition bleiben. Baidu hat man einen jungen Mann aus Deutschland noch geholt,
Hendrik Blank sitzt auf der Bank. Ja. Hendrik Blank saß auf der Bank.
Ja, von dem auch nur sehr Gutes hört. Also ja, ob man einen Solé und Pavlovic so ersetzen kann, sei mal dahingestellt, aber da ist man auf alle Fälle in der Planung, glaube ich, ganz gut dabei und ja, unterm Strich einfach eine sehr gute und stabile Leistung von Salzburg. Ja.
Apropos Blank auf der Bank. Also wenn man sich die Bank angeschaut hat von Sturm und Salzburg gestern, das war der Unterschied.
Stimmt, ja.
Also da ist natürlich relativ wenig. Ich bin zu dir gesagt, jetzt kommt Johnston, das ist das Einzige, was du für die Offensive machen kannst noch. Und du so, ja, okay, Rechtsverteidiger. Wir hast eh verstanden, was ich damit meine, weil er offensiv etwas stärker ist als Kasibegovic, vor allem beim Flanken. Nein, aber finde ich auch, dass es im Großen und Ganzen, die haben schon auch Respekt gezollt der Leistung von Sturm. Ja, also auch Bitzelbert gemeint, dass sie das sehr gut gemacht haben. Aber ja, mir war Ilse da ein bisschen zu positiv vielleicht. Also ich verstehe, dass man recht zufrieden war, sagt, okay, man war ein Punkt da und das war besser als zum Beispiel früher Auftakt. Aber es war jetzt, natürlich war auch, es war viel Kontrolle, gerade die ersten 15 Minuten, das Gefühl gehabt, Sturm schafft gut.
Stimmt.
Simon Buchner hat es auch gemeint, gut in der Hälfte der Salzburger sich festzusetzen. Natürlich, das war ja sehr, sehr viel Pressing gegen Pressing und so. Aber
die ersten Minuten war Sturm klar besser und auch viel griffiger in der Partie.
Bis zu dem dann Kopfball. Kommt
genau Affengruber mit Fernando.
Richtig.
Die dann die Partie unterbrechen und da muss man sagen, ja, das war ein bisschen ein Bruch auch für Sturm, weil die waren wirklich in einem guten Flow die ersten Minuten und Salzburg mit ein, zwei Umschaltern, das natürlich dann auch wieder die Frage ist, will ich, dass Salzburg umschaltet mit einem Fernando? Ist einfach schwierig und deswegen ist Salzburg auch Serienmeister in Österreich, weil sie einfach Qualität haben am Platz, auf der Bank. Ja, und unterm Strich finde ich, dass das 1-0 schon in Ordnung geht. Ja.
Finde ich auch. Und unterm Strich ist es natürlich aus Sturmsicht, und damit möchte ich jetzt weitergehen zu dem, was am Ende passiert ist, als gewisse Menschen das Stadion schon verlassen hatten.
Kritisierst du mich jetzt dafür?
Nein, ich doch nicht.
Also ich bin selten in der 90-plus-Minute aus einem Stadion gegangen
und
habe mir die letzte Minute zu Hause angesehen im Fernseher. Okay. Er war großartig. Geil. Ich habe natürlich am Handy Sky laufen lassen, da habe nur mitgekriegt, aha, jetzt wird geringt und jetzt wird, ich dachte Fußball. Hat dann alles sehr lange gedauert und in der 113. Minute oder was war ich dann schon am Sofa und habe mir das im TV angeschaut, auch sehr schön.
Aber jedenfalls, dieser Schluss, der steht natürlich schon, da steckt natürlich schon viel drin, der steht natürlich schon stellvertretend dafür, wie es natürlich der Nummer 2 der Liga im Vergleich zur Nummer 1 einfach geht. Also die sind natürlich, die wissen, dass schon immer wieder so kleine Schritte näher kommen und trotzdem wissen sie, dass es halt, haben sie dann wieder realisieren müssen im gestrigen Spieltag, dass es doch nicht reicht. Wir wissen, letztes Jahr hat schon dieses Meisterpasswort ausgegeben und dann dieses Double-Passwort daraus gemacht und da wollten sie natürlich auch und natürlich wollen sie heuer auch und das sind natürlich auch viele Spieler, die schon länger dort sind und du hast dann natürlich diesen Rivalen und du hast immer so das Gefühl, dass du nah rankommst und das reicht dann aber nicht. Und dann reicht manchmal auch ein Luka Gornar Douin, der kann man sagen, schlaues taktisches Foul macht, aber natürlich aus Sturmsicht ein unglaublich ärgerliches taktisches Foul, das sowas wie gefühlt die letzte Umschaltsituation vielleicht war in diesem Spiel. der sich dann auch noch den Ball schnappt und versucht, ihn zu halten. Kann man jetzt auch sagen, ist vielleicht relativ klug gemacht, aber natürlich unsportlich und nicht angenehm. Und dann aber passiert das, was, wo ich schon auch da bin, dass ich bei allem Verständnis dafür in Minute 90 plus und Aufregung und wie auch immer und schwierig nachzudenken noch, weil eben so K.O. schon, ist es schon so, dass auch das ein Faktor ist, was dann halt nicht passieren sollte. Wir wissen, es passiert, aber auch gerade von zwei Routiniers mit Lavallée, der Gnadouin dann an die Gurgel geht, auch wenn Ilzer meinte, das war irgendwie nur so ein Griff dorthin, aber ich sehe das ganz klar, dass die Hand dort nichts verloren hat. Das also ist eine rote Karte.
Man kann es einordnen, dass er ihn definitiv nur wegdrücken wollte, ist kein Thema, glaube ich auch. Christian Ilzer hat gemeint, er greift ihm ans Schlüsselbein und man hat das von hinten ganz klar gesehen und er wollte nur wegdrücken, weil das halt im Hitze des Gefechts ist. Andreas Schicker hat dann noch im Interview gesagt, dass das sehr hart war, hat dann schon gemeint, er greift in Richtung Hals. Christian Nils hat dann wieder gemeint, wenn er 5 cm weiter unten hingreift, ist es der Brustkorb und dann ist angeblich kein Problem. Ja, wenn er 5 cm höher geht, ist es im Gesicht. Also,
dann ist wieder ein Problem.
Ich finde, dass diese Entscheidung schon korrekt war, dass der den nicht jetzt erwürgen wollte, wissen wir, glaube ich, alle, nur die Hand hat dort de facto nichts verloren. Ja. Dann, und auch andere Spieler, und das möchte ich gleich vorneweg sagen, wenn man es ganz genau nimmt, hätten da einige vom Platz fliegen können, müssen, sollen, ist halt die Frage. Nur, das war jetzt nicht so, dass das überhaupt nicht vertretbar war.
Ja, ja, nein, also ich finde, es war, also diese rote Karte, auch vielleicht kann man sagen, dass die gegen Lavallée noch die härteste war.
Ja, weil auch, muss man auch fairerweise sagen, Christian Nilzer mag es mit der Fußballthematik Schiedsrichter zu spielen. Er mag es bei Interviews, diesen Spielball aufzunehmen. Und wenn er schon sagt, das war eine harte rote Karte, dann impliziert es ja, dass sie irgendwo vertretbar auch war.
Ja, das stimmt.
Und
die von Goran Stankovic hat er zum Beispiel nicht kritisiert. Gnadouin hat dann auch rot gesehen. Ich glaube, das war auch folgerichtig.
Glatt rot, also auch, ja, muss man sagen.
Genau, das darf man auch nicht vergessen. Es waren ja zuerst gelbe Karten gegen Stankovic und gegen Gnadouin aufgrund des Foulvergehens. Also zuerst war das Foul von Stankovic, dann von Gnadouin. Da war zuerst Vorteil. Und dann gab es glatt rot, also das gab es beides. Und dann ist, glaube ich, ein schwerwiegender Fehler passiert, das hat Sky dann ausgegraben, dieser Würgegriff von Solé. Ich meine, ich denke, der wurde einfach übersehen tatsächlich, weil wenn du den einspielst mit Videostudium, dann kriegt der auch auf jeden Fall rote Karte, brauchen wir nicht reden drüber. Also das ist auf jeden Fall schon durchaus, also das finde ich schon sehr überraschend. Also das finde ich, das ist schon, also ich möchte jetzt nicht das Wort skandalös, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr überraschend, dass das nicht gesehen wurde. Und sonst finde ich, im Großen und Ganzen bin ich bei dir, hätten natürlich noch mehr gelbe oder rote Karten sein können. Und oft ist es so, dass bei diesen, also es ist meistens so, dass der Rache nimmt, dass der immer schlechter aussteigt. Wir erinnern uns ans Länderspiel gegen Deutschland von Österreich, wo Mene und Sané aneinander geraten. Sonst ist es oft so, dass diese Rangeleien, die dann danach passieren, dass man einige gelbe Karten gibt und dann ist gut damit. Aber das war einfach zu viel. Also wie gesagt, Hand
genau
da oben.
So ist es.
Und dann Goran Stankovic, der diesen Ring gibt, das ist zu viel. Aber genau, Solé ist auch zu viel. Also das darf auch nicht passieren. Das muss man genauso dann ahnden. Was auch zu viel ist übrigens, Andreas Schicker nach dem Spiel, der auch, also man darf, das ist ja alles immer Ventilarbeit. Ja? Man sucht natürlich ein Ventil für den Ärger, für den Frust. Das passiert natürlich am Platz auch. Das wissen die auch, dass das nicht in Ordnung ist. Ich finde halt, dass es von gerade von erfahrenen Spielern oder von Kapitänen im Fall von Stankovic sollte es noch weniger passieren. Und Schicker rennt halt aufs Spielfeld dann und geht auch in die Knie vor Schiedsrichter-Ebner. Ja, auch da die rote Karte absolut nachvollziehbar. Das ist ja von der Bundesliga, ist ja auch ausgegeben worden, das ist ganz klar, das ist schriftlich ergangen an die Vereine, dass wenn der angegangen wird oder wenn Vereinsverantwortliche aufs Spielfeld betreten, dass es dann rot gibt einfach.
Genau, wenn sie das Spielfeld betreten, nur um ihn quasi zu kritisieren, dann sind sie da angehalten, die rote zu geben. Das war ja auch, warum Joachim Standfest die rote Karte vor eineinhalb Wochen bekommen hat, ist nichts anderes. Muss er sagen, bei Andreas Schicker wird es jetzt nicht so einen großen, ja, das ist der sportliche Leiter oder Sportdirektor, der im Normalfall oben sitzt und nicht auf der Bank.
Uns.
Ja, in dem Fall. Und der darf halt eine halbe Stunde vor Ankick nicht zur Mannschaft in die Kabine. Das ist der einzige Unterschied, weil er während der Partie sowieso nicht unten ist.
Ja, der hat schon einmal ein Thema gehabt, September letzten Jahres, nach dem Spiel gegen Salzburg, hat er ja diese Diese hat er ja so, also Schiedsrichter-Insultierung ist jetzt, klingt ein bisschen nach viel, aber er hat zumindest so den, auch seine Hand, glaube ich, damals war es nicht das Schlüsselbein, sondern glaube ich die Brust, wo seine Hand war, hat damals 500 Euro Strafe gekriegt, hat es dann geheißen, das ist unverhältnismäßig wenig. Weiß ich nicht, wie das jetzt mit der roten Karte ist, vielleicht ob das mit eingezogen wird, wie auch immer. Aber ich finde, also grundsätzlich finde ich, dass diese Dynamik im Schiedsrichter oder in der Schiedsrichterleistung das Ventil zu finden, das ist natürlich einfach und das kann man machen, finde ich so nachvollziehbar es ist aus der Sicht der sportlich Verantwortlichen und ich kenne das von mir selber auch, wenn ich Fußball gespielt habe, ist es trotzdem nicht das, was man machen sollte, weil, und das möchte ich schon auch sagen, ich bin der Meinung, dass natürlich hat Ebner gestern viel durchgehen lassen, aber ich finde, das war gut und mir hat das gut gefallen, weil das Spiel, du hast das einmal während dem Spiel gesagt, boah, das hat gesagt, der hat eine Linie, das stimmt, der hat eine Linie gehabt und gerade diese Mannschaften, die ja sehr gerne intensiv spielen, war das für ein Spitzenspiel, also gerade die ersten 15 Minuten waren Zucker
wichtig.
Zum Anschauen.
Es war wichtig, weil dadurch ein Spielfluss entstanden ist, voll. Die Mannschaften haben sich darauf einstellen können. Ich möchte nur sagen, er hat jetzt, finde ich, nicht das Spiel verloren.
Ich finde auch nicht.
Weil diese Aktion hat nichts damit zu tun, das muss ich schon einmal ganz klar halten, das heißt, jetzt am Ende gibt es einen roten, das sind zwei andere Sachen, das eine sind Tätlichkeiten und das andere ist eine harte Spielweise, die ich durchgehen lasse und das sind zwei verschiedene Schuhe und da sollte man auch ganz kleine Trennlinie ziehen und deswegen diese ich verstehe die Enttäuschung bei jedem Sturmfan, ich verstehe die Enttäuschung bei jedem Sturmfunktionär und Spieler und natürlich auch ein Andreas Schicker, der wahrscheinlich direkt weiterdenkt, ja, jetzt fehlen wir die am Donnerstag auch mit Glattrot und der sieht ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Das ist ja ganz klar. Und trotzdem, diese Klarheit muss man auch einbringen, rechtfertigt es nicht. Und ist es dann auch verständlich, dass es das gibt und das harte Spiel und das, was wir alle uns wünschen, dass gekickt wird, dass ein bisschen was durchgegangen wird, dass man nicht jede kleine Aktion abpfeifen, hat mir gut gefallen, weil das gerade bei so einem Spiel wichtig ist. Weil sonst ist wirklich viel langer Ball, zweiter Ball, faul, langer Ball, zweiter Ball, faul. Also ist ja sehr oft, diese Spiele sind geprägt von vielen Zweikämpfen, robusten, harten Zweikämpfen. Und es hat gepasst. Und finde ich gut. Ich finde auch nicht, dass es entglitten ist, das Spiel. Am Ende die Aktion, ja, sicher heizt Gynadi an. Aber da muss man auch ganz klar sagen, das ist normal. Also das macht nicht nur Salzburg oder Luka Kunar. Das passiert in so entscheidenden Spielen. Und dass der dann mit Rot vom Platz geht, ist auch in Ordnung. Aber die anderen Spieler, müssen sich halt da so sehr beherrschen
so
und verstehen, dass sie im Endeffekt hilft ein Ehrgefühl oder sonst was nicht. Das, im Endeffekt haben sie schlussendlich der eigene Mannschaft damit geschadet, vor allem für Donnerstag.
Ja, Ilze hat das eh gesagt, er bedauert vor allem, dass halt, dass der Gennaro halt provoziert und schafft damit, zwei Spieler von Sturm rauszunehmen. Ne? Und das ist natürlich für Sturm eine viel schwierigere Situation als für Salzburg in diesem Fall. Auch gerade, wenn man es vorher gerade wieder gehabt hat mit der Bank, ja, ist auch ein Unterschied. Was ich sonst noch sagen wollte, ist, was Stuber und Seenbuchner auch dazu gesagt haben. Seenbuchner hat gesagt, dass man da einfach kühleren Kopf bewahren muss. Und Stuber hat dann gemeint, ja, in dem Bereich muss er mit seiner jungen Mannschaft halt nachschärfen. Die hat nicht so viele Jahre am Buckel wie die von Chris Ilzer und sie muss da cooler werden. Wobei das schon ganz interessant ist, weil eben gerade mit Lavallee und mit Stankovic eigentlich eher erfahrene Spieler ausgezuckt sind. Ansatz muss ich schon dazu genau da sagen, also ich finde auch, dass der gestern überragend gespielt hat. Ich bin auch bei dir, dass das normal ist, dass man das macht. Ich finde trotzdem, im Mittel ist es dann trotzdem so, dass ich da schon beurteile, dass der eine Spieler etwas fairer an die Sache rangeht und der andere weniger. Und ich finde im Mittel schon auch einen Spieler, der gerne ein bisschen drüber ist manchmal. Ich habe gestern auch kritisiert, wie zum Beispiel Pavlovic und auch Stankovic auf der anderen Seite, die sind zum Beispiel extrem gut darin, natürlich ein Foul zu machen, weil das ist ihre Aufgabe. Und gleichzeitig, aber wenn sie gefoult werden, inszenieren sie und also wie die sich dann dreimal im Kreis drehen und oh mein Gott, und das mag ich alles nicht. Also da gibt es einfach viele, die zu kritisieren sind. Aber ja, nicht jeder nimmt einfach ein Foul hin, klopft sich ab und geht weiter. Und,
ja, es und, war eine hitzige Partie, aber es ist immer ein Unterschied, dann, ob ich, wie gesagt, mich ringe oder Leute an den Hals greife oder eben nicht.
Und ich glaube halt, dass, also jetzt ein letzter Satz noch zu Sturm, ich glaube, Sturm tut einfach gut daran, egal ob das jetzt Spieler sind oder sportlich Verantwortliche, bis auch zu den Fans, wobei die natürlich am Platz nicht dazu beitragen, aber diese Energie und dies irgendwo anders zu bündeln. Ich glaube, es ist natürlich klar, dass du vielleicht auf den Schiedsrichter und wie auch immer, aber der war gestern, also es hat Spiele gegeben in Österreich, wo man die Schiedsrichter kritisieren kann. Schicker hat gemeint, ja, typisch für die österreichische Schiedsrichterleistung. Nein, gestern sicher nicht. Also das hat es oft gegeben und ich verstehe, dass man sich dann, wenn es schlecht ist, betrogen fühlt, aber gestern sich betrogen zu fühlen vom Schiedsrichter, gerade in nicht spielentscheidenden Situationen, weil eben Tätigkeit, halte ich für
Schwierig, aber ich hätte sogar als Einspieler da, wenn du willst.
Halte ich für schwierig. Schießt? Danke, das ist doch schön. So, bitte. Aber genau, gehen wir da auch nochmal kurz zum...
Wohin? Zum Hut.
Einhorn.
Ach so, ja, ja, aber das war...
Der war
ja,
schwierig.
Da, okay. Ja, ich sag zum Cup, kann man ja auch sprechen. Da
ja, ist Cup. Ich denke mal, wir verstehen uns so gut, ja, blind, dass wir sogar unsere Sätze...
Vollständig
oder beenden.
Vollständig zu Ende sprechen. Ja. Ich bin übrigens, das kann man auch kurz mal einwerfen, ein Riesenfan vom Spiel Fang den Hut und bin auch sehr gut. Deswegen, opa, was will damit?
Das war Hut.
Ja, aber im Fuck, das ist ein Kapperl.
Achso,
wie auch immer.
So, ja, na, Cup, genau. Also das Duell gibt es ganz bald wieder. Bereits am Donnerstag trifft Salzburg zu Hause im Cup-Halbfinale auf Sturm Graz. Das wird jetzt natürlich interessant. Lavallee und Stankovic fehlen, das heißt die beiden nominellen Sechser-Optionen. Dann wäre die dritte Sechser-Option derzeit Niklas Geierhofer. Der allerdings wiederum wird wohl in der Innenverteidigung aushelfen müssen, weil Alexander Borkovic mit Kreuzbandriss ausfällt. Affengruber mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus musste im Spitzenspiel am Sonntag. Und Wüthrich muskuläre Probleme plagen. Gut, Wüthrich spielt trotzdem.
Meine Theorie, Wüthrich wird spielen. Affengruber, wenn er eine Gehirnerschütterung hat, und nicht nur leichte, sondern normale, dann wird sich das, glaube ich, nicht ausgehen. Dann wird Geierhofer von Innenverteidiger machen müssen. Ansonsten werden die alles dran setzen, Affengruber und Wüthrich zu haben, um Geierhofer auf der Sechs spielen zu lassen. Ja. Ansonsten könnte auch wiederum Javi Serrano reinrücken.
Der alles andere als eine wichtige Rolle gespielt hat, die Leihgabe von Atletico Madrid. Und sonst könnte noch Stefan Hirlein auf der Sechs auflaufen. Hat er früher zumindest öfter gemacht. Wird auf jeden Fall nicht unbedingt die 1A-Verteidigung
Schneck werden. Schneck wird links hinten spielen müssen, also nicht so wie jetzt Lavallee. Rechts kann man gespannt sein, ob Gazibegovic oder Johnston. Mhm. Ja, und noch, nach vorne hin wird es ähnlich sein wie jetzt schon. In dem Spiel, das war auch, finde ich, in Ordnung. Brass für mich enttäuschend in der Partie gewesen. Also hat dann wenig gelungene Aktionen gehabt und ja.
Da hat man gesehen übrigens, dass Otakitischvili, bald EM-Starter, erstmals mit Georgien, verletzt zurückgekehrt ist zum Nationalteam, hat Wadenprobleme. Ob sich das bis Donnerstag ausgeht, ist auch unsicher, weil gestern war so ein Spiel, wo diese Facette, da bin ich jetzt wieder bei Blank auf der Bank, diese Facette hätte Sturm auf jeden Fall gut getan, weil das bei Salzburg einfach mit Sucic und mit Konaté sind einfach ganz andere Kaliber noch reingekommen. Wie du richtig sagst, Brass war eben gestern sehr blass. Man, heute habe ich es mit den Brass. Blank auf Bank, ja. Du, aber und bei Salzburg wird natürlich fehlt dann aufgrund der glattroten Karte genauso genau, weil die nimmt man ja mit, bewerbsübergreifend. Aber die tun sie halt leichter, das Spiel zu verkraften.
Da wird Diambu spielen und der hat das auch schon sehr gut gemacht.
Wollte gerade sagen, welches Spiel habe ich das letzte Mal gesehen von ihm? Ja, aber auf jeden Fall, der gefällt mir auch sehr gut, wenn er auf der 6 anfängt.
Hat in den ersten zwei, drei Runden.
Ja, früher als Auftakt, natürlich in Salzburg, waren wir gemeinsam dort. Ja, natürlich, genau. Hat mir auch sehr gut gefallen. So ist es. Was ich noch vergessen habe, ist, wenn wir schon bei gelb-roten und roten Karten sind, die gelb-rote Karte von Donis Avdija hatte ein schönes Ende. Hast du das gesehen, diesen wirklich
ich hab's tatsächlich nur gelesen.
Zeitpunkt entsprechenden osterlichen Eiergriff? Das war wundervoll. Also das hat er wirklich, also du kannst nicht besser charmantest zur richtigen Zeit die richtige Geste machen. Es war, glaube ich, in Richtung der Rapid-Fans, die ihm auf Wiedersehen zuriefen.
Wenn wir schon über Gelb-Rot reden, Moritz Wels, Startelfdebüt bei der Wiener
auch
Austria.
Auch bitter.
Der hat nicht einmal bis zur Halbzeit am Feld bleiben dürfen. Also hätte sich, glaube ich, auch anders vorgestellt.
Hast du es gesehen? Muss man sagen, nachvollziehbar, oder? Wäre halt einfach übermotiviert.
In den Highlights habe ich es dann gesehen, ja. Genau.
Also, das finde ich auch in Ordnung. Da muss man wahr sagen, wenn wir jetzt schon bei der Austria sind, passt gut. Fangen wir mit der Austria kurz an. Alle Neune, das ist einfach zu viel, titelte die Kronenzeitung am Sonntag, weil Austria Wiener Trainer meint zwar, rot ist nicht gleich rot, aber es waren halt trotzdem 9 Platzverweise schon. Und die von Wels jetzt eben zuletzt und dazwischen schon Holland, Galvao zweimal, Jukic, Vucic, Braunöder und zweimal Martins, das ist natürlich relativ viel.
Ja, das ist absolut viel. Und ich glaube jetzt nicht, dass es da grundsätzlich ein disziplinäres Problem gibt, sondern es sind ja sehr viele Fouls aufgrund einer. Man sieht auch, wie die Austria...
Das war inklusive Europacup übrigens, gell? 8 ja. In der Liga.
Aber man sieht eben, wie die Austria spielen muss. Die Austria muss kratzen, die Austria muss beißen, die Austria muss kämpfen, weil die Austria vielleicht gerade defensiv nicht so aufgestellt ist, wie eben Mannschaften, die in den Top 3, Top 4 dabei sind. Und die Austria kann trotzdem zu den ersten sechs dazu gezählt werden, weil das war ganz eine knappe Entscheidung im Endeffekt, dass man es nicht geschafft hat. Fakt ist, dass sie es nicht geschafft haben und der Grund der roten Karten ist sicher ein Teil, warum sie es nicht geschafft haben.
Ja. Moritz Weiß übrigens hat mich gefreut für ihn in der Startformation, also dass er in der Startformation stehen durfte. Schön auch, dass Wimmer da in dieser Geschichte von Peter Klöbel in der Kronenzeitung sagt, dass er jetzt nicht irgendwie auf ihn verteufelt oder wie auch immer, sondern quasi er hat trotzdem sein Vertrauen und wird eine weitere Chance bekommen. Er ist statt Genusch wahrscheinlich in die Mannschaft gerückt. Genau. 0:0 ging es dann aus, das Heimspiel der Austria gegen Blau-Weiß-Linz. Ein Leckerbissen, wie so vieles in der Quali-Gruppe. Oder, Fabio?
Ich habe es ja angesprochen. 6 Spiele, 5-mal unentschieden, wenig Tore, die Angst regiert und du kannst es keinem übel nehmen, weil einfach alle Vereine darauf bedacht sind, vor allem 4 Vereine darauf bedacht sind, ja, nicht zu verlieren. Das sind ja alles direkte Duelle und es ist natürlich eine Katastrophe und du siehst die Angst beim Spielen, du merkst die Verunsicherung und das macht natürlich jetzt, so schön die Spannung dann ist, 2-3 Runden vor Schluss, bevor die Tabelle geteilt wird, so sage ich eher ernsthaft, so grauenhaft sind die Spiele jetzt zu begutachten. Und noch einmal, ich verstehe jeden Verein, jeder Trainer kämpft um seinen Job, jeder Spieler kämpft um seinen vielleicht letzten Bundesliga-Vertrag, man weiß es ja nicht, wenn es runtergeht, ob dich einer holt. Da geht es um sehr viel, da geht es um die Vereine, die budgetär natürlich ist Katastrophe zum Planen. Du musst immer zweigleisig planen bis zum Schluss und das in einer Extremsituation. Also jede Woche Druck am Kessel ist nicht lustig und das übertragt sich dann einfach aufs Feld. Schade. Und das ist halt dann das Resultat, was man Woche für Woche sieht.
Wir opfern halt viele Spiele für 4-5 Spiele.
Top-Spiele. Und deswegen vollenden wir die Sätze gemeinsam.
Danke, ja, so gut verstehen wir uns. Das ist halt wirklich schade. Was man wahrsagen muss, die WSG, die ist da in der Quali-Gruppe. Wie Silberberger immer sagt, wir wissen, um was es da geht. Er hat jetzt auch selber gemeint, jetzt läuft es dann, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Das war schon natürlich, also das sollte man schon ansprechen, das war natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Erfolg.
Klar, die sind jetzt bei 11, man kann es ja ansprechen, Altach 11 Punkte, Blau-Weiß-Linz 11 Punkte, WSG Tirol 11 Punkte, Lustenau 6 Punkte. Also da sieht man schon, wie eng das beisammen ist. Blau-Weiß-Linz und Altach mit dem Sternchen, das heißt, die werden vorgereiht, die haben quasi diesen halben Punkt mehr. Nur, wenn die WSG Tirol diese Partie verloren hätte, dann hätte man eine andere Situation, wissen wir. De facto ist es so, dass Lustenau jetzt einmal 5 Punkte aufholen muss. Der Vorteil ist, auf 3 Teams. Das heißt, das ist natürlich... nicht unbedingt, ja, es wird schon schwer für Lustenau, da brauchen wir nichts vormachen, aber es sind noch so viele Spiele, wir haben noch 8 Spieltage vor uns, dass es viel zu früh wird, da jetzt irgendwas vorzeitig zu benennen. Irgendwann musst du halt Spiele gewinnen. Und wie gesagt, es ist wirklich eklig zum Spielen und ja, ich beneide niemanden drum. Und wie gesagt, es kriegen auch junge Spieler weniger Minuten im Regelfall. Es sind ja die Trainer, die dann schneller am Pranger stehen. Also da werden schon viele Entscheidungen getroffen, die nicht im Interesse des langfristigen Handelns einfach stehen.
Ja, 5 Punkte fehlen Lustenau auf den rettenden Platz noch am Ufer der Sicherheit, nächste Saison noch in der Bundesliga zu spielen. Okay, funktioniert nicht so gut, egal. Und 5 Punkte fehlen jetzt auch Sturm auf Salzburg. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Lustenau sich noch rettet, würde ich höher einschätzen, als dass Salzburg diesen Meistertitel aus der Hand gibt.
Ja, würde ich so zustimmen, aber ich glaube, für beide gilt es noch viel zu viel. Es sind beide noch direkte Duelle, gerade unten. Also es ist auch oben so, dass Salzburg jetzt am Donnerstag im Cup spielt. Da müssen sie Sonntag gegen Rapid spielen, die vielleicht im Cup weiterkommen, Euphorie haben, das vielleicht über 90 Minuten schaffen, Salzburg einen Tag weniger Regeneration hat, vielleicht über 120 gehen muss. Da sind viele Faktoren noch dabei, die man da begutachten muss. Und es kann sehr schnell dann wieder spannend werden. Das, was uns jetzt so zum Denken verleitet, ist halt die Vergangenheit, die es immer wieder gezeigt hat. Wenn man das jetzt betrachtet, ohne Rücksicht oder ohne den Rückspann anzusehen, dann ist es natürlich wesentlich knapper noch.
Was auch noch gesagt werden sollte, ist, dass Nikolas Veracznik den WRC verlassen wird. Bitter für den WRC, Eigenbauspieler, toll entwickelt, leider blöderweise kein Vertrag mehr ab Sommer. Aber
Dietmar Riegel hat das im Interview gesagt, dass er sehr wahrscheinlich nach Deutschland wechseln wird und dass sie da auch eine Ablöse bekommen werden. Und sie haben sich aber geeinigt, dass sie den Spieler...
Ja, achso, er hat da noch Vertrag. Ich habe gedacht, er hat nur bis Sommer Vertrag.
Nein.
Achso, dann haben sie vielleicht eine Option. Ich habe jetzt nur die Transfermarktdaten gesehen. Okay.
Aber so hat er zumindest gesagt, es gibt schon eine Ablöse. Vielleicht reden sie jetzt rein auch von der Jugend. Ausbildungsentschädigung, die wäre dann relativ gering, verhältnismäßig.
So oder so müssten die Rheinessen keine Ablöse zahlen.
Okay. Das Interview auf Sky kann man sich ja nachhören. Dort hat
er. Doch, da steht dann wieder, es geht um die Ablöse.
Ja. Sei dahingestellt. Ein Punkt noch, der sehr kurios ist. Alltag, haben wir schon angesprochen, reist 2 Tage früher an, um schlussendlich nicht...
Warte kurz, der WRC müsste sich demnach wohl auch aufgrund der undurchsichtigen und wohl anfechtbaren Vertragssituation mit der Ausbildungsentschädigung in der Höhe von 200.000 Euro zufrieden geben, weil es eben doch keine Option im Kontrakt geben soll, weil Ratschek im Sommer somit also ablösefrei zu haben wäre. Ja. Der Riegler wird sich allerdings... Aha. Auch wenn sich die Wolfsberger Führung Big Boss Dietmar Riegler, der heute nach seiner Funktionssperre nach 5 Heimspielen endlich wieder im Spielertunnel stehen darf, 800.000 Euro wünschen würde. Ja, das ist ja wieder mal eine interessante Posse. Ha? Danke an die Kärntner Krone, die das für uns recherchiert hat in Form von Claudio Trevisan.
Ja, WRC ist das hier nicht der transparenteste Verein. Es ist auch am schwierigsten, über den WRC-Informationen vor einem Spieltag zu erhalten. Jetzt sage ich mal rein medial, geben selbst kaum was raus und ja. Ist nicht unbedingt einfach. Ist bestimmt auch in ihrem Interesse. Aber Altach reist 2 Tage zuvor an, das würde ich sagen, um dann schlussendlich nicht rechtzeitig zum Ankick da zu sein. Also, hast du nicht mitbekommen?
Na, aber wir haben
2 Tage vorher angereist und dann ist der Mannschaftsbus mit Motorschaden eingegangen bei den letzten Meter, ich glaube 20, 30 Kilometer. Roland Kirchler und noch irgendwer, glaube ich, von den Altacher, ist mit dem Auto da gewesen, hat dann die Spieler von A nach B geführt, aber am Anfang mal nur die starten. Auch das Trainerteam ist später gekommen, deswegen wurde auch der Ankick eine Viertelstunde nach hinten verschoben. Finde ich wieder wunderschön, die Geschichte.
Das ist aber wirklich großartig.
Weil 2 Tage zuvor anreisen ist extrem untypisch. Dann zu spät zu kommen, natürlich, da kann man nicht wissen, dass das passiert, aber ist halt irgendwo auch die Ironie. Nächste Woche, möchte ich nur vorweg jetzt schon sagen, wenn wir bei der Vorschau besprechen, gibt es nur eine Konferenz und die ist Sonntag 14:30 Sturm LASK gegen Klagenfurt-Hartberg. Ansonsten alles Einzelspiele, auch Samstag wird der Spieltag aufgeteilt auf 17 Uhr und 19.30 Uhr. Nur zwecks Planung.
Warum?
Keine Ahnung, ich entnehme das dem Spielplan.
Wir kriegen ja nicht mehr Zeit als Podcast, wenn wir uns so viele Spiele anschauen müssen.
Aber es ist schon viel besser.
Schon netter, wenn man die Konferenz nicht, genau, weil Konferenz ist immer schwierig.
Und ich schaue auch nicht immer Konferenz, muss ich sagen.
Ja, manchmal ist es besser, ein Spiel zu nehmen, gell? Bin ich voll bei dir.
Erstes Spiel und nachher das zweite, wenn es wirklich spannend war. Oder wenn du sagst, es ist eine richtig coole Partie. So Meistergruppe hat man schon oft Spiele, wo man sagt, da schaue ich mir das noch einmal im Real Life an. So,
genau.
Und jetzt, lieber Peter, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Achso, ja, okay. Wenn du bereit bist, dann...
Das DBLDW Orakel.
Zusammengespielt mit Roman Kienast, Wolfgang Knaller und Roland Kollmann. Auch zusammengespielt mit Ferdinand Feldhofer und Leo Leiner, Patrick Wolf und Martin Hinteregger. Zusammengespielt mit Raimund Hedl,
Manuel Weber.
Und Manuel Weber.
Danke.
I love it. Das liebe ich. Zusammengespielt mit Peter Stöger
und Marvin Botzmann haben wir schon mal gehabt, oder?
Und Rene Aufhauser. Zusammengespielt mit Ante Jasic und Heinz Thonhofer.
Ja, oi Diamond, wie lange hat denn der
mit
gespielt?
Mit Matthias Dollinger.
Marco Knaller.
Und Markus Häkkinen. Mit Edi Glieder und Rupert Marco.
Beppi Schickelgruber.
Zusammengespielt mit Hannes Eder und Ladislav Meyer.
Mario Sonnleitner? Nein, haben wir schon gehabt.
Mit Andreas Herzog und Joachim Standfest.
Andreas Herzog? Ich meine, oida.
Zusammengespielt mit Wolfgang Meyer und Zanel Kulic. Mit Manuel Ortlechner und Bloscher.
Mit Hannes Eigner.
Mario Posch und Hermann Stadler. Mit Franz Wohlfahrt, Wladimir Janoczko und Ivica Vastic. mit Adi Hütter und Mario Basina. Auch zusammengespielt hat er mit
Joachim Standfest, habe ich schon gesagt, oder?
Ja, hast du schon gesagt. Timo Rost und Thomas Prager.
Nee, die Glieder hast du ja schon gesagt. Der ist es auch nicht.
Nee, nicht. Mit Marc Sand und Carlos Scheile. Mit Marc Ziegler und Erik Akoto.
Hans-Peter Berger.
Alfred Hörtnagel. Martin Stranzl und Marco Meilinger.
Alter, wer ist das? Roman Wallner.
Viermal österreichischer Meister.
Ja, schön. Walter Kugler.
Zweimal österreichischer Cupsieger. Meister mit drei verschiedenen Vereinen übrigens.
Ja, das ist alles klar.
50 Länderspiele, ein Tor, Innenverteidiger.
Fuck. Wortlechner ist es auch nicht. Ah, wer ist das?
Zusammengespielt mit. Möchtest du noch mal Namen hören? Manfred Schmidt. Mit Harald Czerny.
Ernst Dospel haben wir schon mal gehabt.
Christian Prader.
Er hat dann 50 Länderspiele.
Alexander Manninger.
Innenverteidiger.
Und Peter Linker. Zusammengespielt mit Ernst Dospel. Markus Schopp. Und Darko Milanic. Zusammengespielt mit Helge Peier und Sebastian Martinez. Gesucht war Martin
Hieden. Hieden, verdammte Scheiße.
Martin Hieden, gebürtiger Steirer sogar. Aus Steins. Schöne Karriere. Schöne Karriere, ja, vollkommen richtig. Das habe ich gelernt, Hieden. Das sage ich dir nicht. Sturmjugend,
du bist
Salzburg,
so gemein.
Dann
du bist
Rapid,
so gemein.
Dann Leeds United für eine Ablöse von 2,1 Millionen im Jahr 98. Unglaublich hoch, finde ich.
Fuck off in diesem Zusammenhang.
Zurück zu Austria, dann Rapid, Austria Kärnten. Wieder Rapid, Austria Kärnten. Und dann am Ende noch bei den RB Juniors.
Aber woher der mit China zusammenkickt? Bei Rapid am Ende oder was?
Wahrscheinlich bei der Austria um die 0 Jahre oder bei Rapid. Aber einige, also hat recht lang mit ihm zusammengespielt, ja. Ja.
Das geht sich aus?
Ja. Laut Transfermarkt geht sich
ja,
das.
Ja, sicher geht sich das aus.
Auch.
Natürlich geht sich das aus.
Ja. Sehr schön.
Fuck.
Da hast du wieder
tut weh.
Da hast du wieder einen für dein
Nachtisch. Der tut weh. 50 ja. Länderspiele hat er geschafft. Fuck, echt. Boah, der ärgert
bitte,
mich.
Der Junge, ärgert sind mich. Jugendfrei, bitte.
Schön aufhören mit diesen Schimpfworten. Ich kriege ja gleich die rote Karte
ja,
von Schiedsrichter Eber.
Martin Ammerhauser, Markus Weißenberger, also Andreas Schranz, also tolle, natürlich Länderspiele auch. Weißt du.
Was macht der Hieden Martin?
Der ist Individualtrainer bei Rapid Wien 2, steht da. Ich glaube auch, dass er mal eine Zeit lang Scout war. Ja.
Wurde vor ziemlich genau einem Jahr 50 Jahre alt. Martin Hieden und die Profikarriere als Titeljäger hat,
26.
Hat er, wie er im Juni 2023 bei von den Kollegen vom No-Go-Podcast anscheinend hervorgehoben.
Tolle Karriere, wie gesagt, 9 Champions
League. Interviewt worden sogar von denen.
9 Champions League-Spiele, 14 UEFA-Cup-Spiele, 26 Premier League-Spiele, also alle Achtung, ja. 383 Bundesliga-Spiele, kann man schon wissen.
Ja, Alter.
Okay. Gut.
Und jetzt Alter. Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Ja, der Admiral Bundesliga Sixpack ist nicht zurück, sondern er war immer da und er ist auch jetzt noch immer da. Man kann
eine letzte Woche was
Million
erraten, oder?
Euro gewinnen. Du hast was erraten?
Ja, ich glaube, du hast eingegeben. Schau okay. Mal.
Da ist nichts richtig.
Wirklich nicht? Habe ich nicht Austria blau-weiß erraten 0-0?
Nein.
Schade.
Ich schaue gleich nach. So, Alltag gegen, genau, ihr könnt es da. 1 Million Euro in Cash gewinnen. Einfach alle 6 Begegnungen des nächsten Spieltags richtig tippen und kostenlos teilnehmen. Und
ich frage dich und
der
du, ich mag wieder mitspielen, okay? Mit deinen Tipps.
Okay, passt.
Ja. Freitag, 5. April 1930, Alltag gegen Tirol.
Alltag gegen PSG. Also ich habe eine neue Strategie entwickelt, Qualifikationsrunde 0-0.
Das ist ja gar nicht so schlecht. Samstag, 6. April 17 Uhr, Austria gegen Austria, und zwar die Wiener gegen die Lustenauer.
Das wird ein 0-1.
Aha. Herauf Ball ist erfolgreich.
Warum? Nein, wer spielt zu Hause?
Jetzt muss ich zurückgehen.
Ich habe gedacht, die Austria Wien spielt auswärts. Ich meine 1-0 für die Austria Wien auf jeden Fall.
Okay, also okay, dann war 0-0 und 1-0 für die Austria. Okay, ja, passt, genau. Ja. Dann Blau-Weiß gegen WAC.
0-0.
Ja, da geht's ab. Sturm gegen LASK.
Das ist halt die Frage, wie lang Sturm in Salzburg spielen muss. Ich glaube tatsächlich, dass das
kann ich
das
leider noch nicht sagen.
Ich habe eine Vermutung, dass das ihnen in eine Verlängerung geht. Und ja, jetzt lehne ich mich weit raus. Ich sage, es wird ein 1-1.
So bist du. Außer Klagenfurt gegen TSV Hartberg.
1-0.
Zu 0. Sina Kavainer ist wieder dabei. Auch schon diese Runde. Salzburg gegen Rapid.
2-2.
2-2, ah, da schau her.
Ja, auch die 120 Minuten verkraftet niemand gut.
Ja, ich verstehe schon. Das wäre was. Also wenn wir da jetzt einsetzen würden, nur 5 Euro, würde man 2600 Euro kriegen. Also heute hast du mal richtig aufgegeben.
Ja,
mal Quoten.
Gerne ein E-Mail.
Quote für Salzburg Rapid unentschieden ist wie hoch? 4,05. Also Admiral.
Ja, aber warte mal. Naja, das ist unter
Prämisse. Die wird dann nur auf 3,2, wenn sie 120 Minuten
spielen. Genau
spielen.
Ja, so
ich verstehe schon. Ja. Ja,
okay. Genau so ist es.
You're right.
That's
okay.
It. Wo kann man das Ganze machen, Peter?
Admiral-Bundesliga.de/Sixpack.
Werbung Ende.
So, jetzt sind wir mehr oder weniger durch. Wir haben aber noch eine wunderschöne Kategorie, nämlich unser halbes Auge.
Das halbe Auge. Zwei Fragen und zwei Antworten.
Bla 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 bla.
Ja, wir haben uns wieder zwei Fragen rausgesucht. Eine Frage, wir haben sie eigentlich schon besprochen, aber nicht direkt. Also wir haben das Spiel besprochen. Piwi möchte wissen, was hätte Sturm in der ersten Hälfte besser machen müssen, um mehr Chancen zu kreieren?
Das ist eine Frage an dich, die ist zu fußballtaktisch, das kann ich nicht beantworten.
Ich finde, das ist eine Frage an uns.
Nein, das ist definitiv eine Frage an den Schaupovic. Der übrigens immer die ersten Minuten, hätte ich schon mal erwähnt, aber darf ich das Foto als Rundenfoto nehmen, wie du immer so schön mit deinem Notizbuch da sitzt und die Spieler aufzeichnest. Man kann mit Fabio Schaub die ersten fünf Minuten eines Spiels nicht reden. Da wird er zum Van Gogh der besten Liga der Welt, sage ich euch.
Ich mal die Fußballer nach.
Jeden Einzelnen. Vielleicht ist auch nur die Aufstellung, aber.
Ja, was hättest du schon besser machen können, erste Hälfte ist jetzt so gut, um mehr Chancen zu kreieren. Also ich glaube, das. Wenn man das wüsste, ja, und das so in Tat umsetzen kann, dann ist man, glaube ich, relativ hoch im österreichischen Fußball
angekommen. Ich habe eine Antwort. Das Momentum auf seine Seite ziehen durch ein frühes 1-0. Tja, jetzt schaust, ha?
Das ist natürlich eine sehr gute Antwort. Nein, ich glaube, dass das Sturm in der ersten Halbzeit viel richtig gemacht hat. Und dass man in letzter Instanz, finde ich dann schon, wenn man sehr viele Bälle über die Flügel bringt, ich muss halt dann irgendwann einmal wen treffen in der Mitte. Und das ist dann schon ein Unterschied, ob Gasibegovic oder Johnston die.
Ich wollte gerade sagen, mehr Risiko gehen bringt. Mit Johnston statt
und
Gasibegovic.
Auch wenn Johnston gewisse Limitierungen hat, ist das vielleicht der Punkt, wo ich sage, da kann man, aber es war eine sehr gute erste Halbzeit von Sturm und es gibt nicht viele Mannschaften, die zumindest in einer Halbzeit vielleicht sogar ein bisschen Überhand haben gegen Salzburg. Und deswegen, viel können sie nicht besser machen, finde ich, außer dass sie halt das Tor erzielen und da waren sie nah dran. Ja. Und die zweite Frage, die wird dann an dich gerichtet, von Lukas, der möchte wissen, ob Lustenau jetzt fix Abstiegskandidat ist.
Nein.
Nein, warum nicht?
Nein, ich glaube, wie du ja schon gesagt hast, weil es doch noch mehrere Vereine da sind, die in Reichweite sind da auch keiner jetzt so ist, dass der sich so gezeigt hat, als in wunderbarer Form befindlich und im Aufsteigen begriffen, formtechnisch. Glaube ich schon, dass es einfach, wenn du brauchst ja nur einmal gewinnen und einer von den drei, die du verfolgst, gewinnt nicht oder verliert und du bist wieder auf zwei Punkte dran. Also da ist schon noch was drin. Es ist einfach anders.
Wenn du,
es ist aber anders als nach vorne hin. Meisterkampf.
Dann ergänze ich die Frage so, wer glaubst du, und jetzt kommt die Floskel des Fußballs, Stand jetzt, geht runter.
Stand jetzt glaube ich, dass tatsächlich Alltag runtergeht.
Alltag?
Ja.
Ja. Alltag wirklich tatsächlich.
Ich warte immer drauf, dass da irgendwas passiert in Alltag und es passiert nie was. Und vielleicht passiert ihnen eh nichts, weil in Lust noch weniger passiert, aber
Ist das die Hoffnung?
Ja, ich glaube, das ist die größte Hoffnung.
Alltagshoffnung ist das in Lustenau noch weniger.
Richtig.
Ja, ich bin begeistert von dieser These, aber ja. Na, wird sehr richtig spannend. Antrifft es leider immer. Das ist Fußball. Schade ist es halt, dass es vielleicht wen trifft, der nicht übers Jahr die wenigsten Punkte
gesammelt
hat. Übrigens,
ich meine, nichts passiert in Lustenau. Letzter Sieg von Alltag war ja genau gegen
Lustenau.
Richtig, am 5.12.
Ja. Wird man sehen. Danke fürs Zeitnehmen. Es war ein turbulentes Wochenende, wobei vielleicht noch nicht so, aber es war auf alle Fälle ein Wochenende, wo man merkt, dass es für fast alle Mannschaften um richtig viel geht aktuell. Kleines Update noch bei Klagenfurt. Wimmer hat nicht gespielt, weil er ist auf eine Glasscherbe getreten. Soll angeblich nächste Woche wieder einsatzbereit sein. Und Andy Irving, laut Peter Backholt, ist halt aktuell nicht der Andy Irving, der Andy Irving war, denen so viel geholfen hat, deswegen oft nur von der Bank. Sinan Kavaina ist wieder zurück in der Startelf, um auch die Klagenfurter da jetzt noch ein bisschen Aufnahmezeit zu geben. Machen ja auch einen grundsoliden Job, auch wenn sie jetzt gegen LASK verloren haben. So, das
vielleicht
war's.
Kann es irgendjemand herausfinden, wir haben darüber gestern schon gesprochen, mit dieser Glasscherbe. Ich bin mir ganz sicher, dass ein italienischer Fußballer bei einem Großereignis nicht dabei sein konnte, weil er auf ein zu Boden gegangenes Eau de Toilette in einem Badezimmer getreten ist. Ich glaube, dass es Cassano oder Buffon war. Ich habe es jetzt nicht auf die Schnelle recherchieren können, aber bitte gebt mir diese Information.
Das ist die Frage auch ins bei Spotify einfach reinschauen, welcher italienische WM oder EM-Held, ja. Okay, welcher europäische Fußballheld ist einst auf eine Glasscheibe getreten und hat was verpasst?
Ein Großereignis.
Ein ganzes.
Boah. Ich weiß nicht, wie lange seine Mannschaft Mannschaft gekommen ist.
Die
aber
österreichische Fall. Nationalmannschaft von 99 bis 2008.
Genau. Ja. Und übrigens, ich mache noch kurz Werbung in eigener Sache. Wer meine Warte Stimme... Kurz.
Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Wer DBLDW jetzt durchgehört hat und meine Stimme vermisst, der kann rüberwechseln auf einen anderen Podcast, den ich hosten darf und den Fabio Schau produziert. Es ist der Podcast Ein gutes Leben für alle, von der Caritas Steiermark zu 100 Jahre Caritas Steiermark. Vielleicht mein Arbeitgeber, man weiß es nicht so genau. Ja, es ist mein Arbeitgeber. Und dort bin ich zu hören. Allerdings ist mehr tatsächlich Josef Zotter zu hören. In der ersten Ausgabe sind Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten und den Anfang macht Josef Zotter. Da kommen auch andere Menschen noch bei uns ins Studio, zum Beispiel Menschen, die sich nicht darüber freuen werden, was auf der Eingangstür unseres Studios klebt.
Ah, wie Alaba freut
Nein,
sich auf
da klebt ja ein GRK-Sticker und der Mann,
das
der kommt,
nicht.
Heißt Paul Pizzerra und ist Sturmfan. Sicher
das stimmt,
klebt
nein,
das runter
ist,
da?
Das ist ein Magnet.
Ach,
und okay. Auch Christian Ilze ist schon unter diesem Magneten durchmarschiert. Also.
Ja, aber ich glaube, er hat seinen Hut aufgesetzt. Ich halte immer was drüber. Ich habe meistens so meinen Aluhut mit und dann gehe ich durch. Sonst traue ich mich nicht.
So, warte mal. Ist wirklich hörenswert. Sehr, sehr schöne erste Folge.
Werbung Ende.
Ja, Mr. Aluhut. Das ist toll, ja. Aber Hauptsache, jetzt können wir den auch noch reinhauen, dann passt eh schon alles.
Dieser Podcast ist nicht politisch.
Und ja, wir wissen alles, was du sagen wirst. Blaues Linz magst gern. Super coole Starten auf dem Dach von einem Möbelhaus. Gefällt mir auch gut. So, vielen Dank. Ich muss los. Es ist ja Ostermontag, das heißt, der Burgenland Cup ruft. Wir hören und sehen uns spätestens bei der Vorschau wieder.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.